Das Thema der Predigt heute soll auch dieses Soli Deo Gloria sein. Darauf soll die Predigt hinauslaufen. Im Verlauf der Geschichte, im Verlauf der Heilsgeschichte gab es große Ereignisse. Ja, es fing alles mit der Erschaffung der Welt und des Universums an. Ein großes Ereignis war zum Beispiel auch die Herausführung Israels aus Ägypten. Das ist ein großes, bedeutsames Ereignis für Israel. Die Kreuzigung ist ein großes Ereignis für uns Christen. Die Auferstehung, Himmelfahrt. Es gibt ein großes Ereignis, auf das wir als Christen noch warten. Die Entrückung. Jesus hat versprochen, dass er wiederkommen wird. Ich lade euch zu einem Gedankenexperiment ein. Stellt euch vor, ich habe eine künstliche Intelligenz und habe in diese künstliche Intelligenz alle möglichen Informationen eingespeist. Alle möglichen Informationen zur aktuellen Politik, zur Wirtschaft, zu allen Entwicklungen in den verschiedenen Religionen. Und das alles vor dem Hintergrund des biblischen Textes. Und dann würde ich diese eine Frage stellen: Wann kommt Jesus wieder? Was, wenn ich euch sagen würde, dass diese künstliche Intelligenz mir verraten hat, dass die Entrückung in 10 Jahren am 13. April sein wird? Was würde das mit eurem Leben machen? Würde das euer Leben beeinflussen, so in den nächsten 10 Jahren? Was würdet ihr tun? Würde es einen Unterschied machen, wenn ich sage, am 13. April nächstes Jahr? Oder morgen oder heute Abend, würde das irgendwas am Verhalten von euch ändern? Würdest du irgendwas anderes tun? Im Verlauf der Kirchengeschichte gab es immer wieder solche sogenannten Propheten, selbsternannte Propheten, die das vorhergesagt haben. Ja, so ein fixes Datum, dann kommt Jesus wieder und das hat das Verhalten der Menschen beeinflusst. Sie haben alles verkauft und dann kam dieser eine Tag und Jesus war nicht da. Das hat für viel Enttäuschung gesorgt. Menschen hörten auf zu arbeiten, drehten die Däumchen vielleicht. Wie würdest du reagieren, wenn du das Datum wüsstest? Vielleicht nochmal den Urlaub machen, den du dir schon immer gewünscht hast? Würdest du überhaupt noch zur Schule gehen oder zur Arbeit, einfach vom Ersparten leben? Würdest du aber vielleicht auch deinen Beruf wechseln? Würdest du vielleicht sogar ein Missionar werden, um damit möglichst viele Menschen noch Jesus kennenlernen? Hätte es einen Einfluss auf deine Beziehung zu Gott? Würde es vielleicht dazu führen, dass du mehr betest, mehr die Bibel liest, mehr Gott kennenlernst? Die Predigt heute soll eine Fortsetzung aus dem 1. Petrusbrief sein. Und unser Text beginnt heute mit einer Feststellung von Petrus. Er sagt nämlich: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Das hat Petrus vor fast 2000 Jahren gesagt. Somit könnte ich heute sagen, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Viel näher. Petrus und die Christen der ersten Generation lebten in der sogenannten Naherwartung Jesu. Jesus hatte versprochen, er wird wiederkommen. Und er hat gesagt, es werden Zeichen geschehen, zum Beispiel Kriege und Katastrophen, das Auftreten von falschen Propheten, Zeichen an Himmel und Erde, Naturkatastrophen, das Evangelium wird bis ans Ende der Welt verkündet werden, das Volk Israel wird gesammelt werden. All das so Zeichen, auf die Menschen im Verlauf der Kirchengeschichte geschaut haben und auch die ersten Christen und gesagt hat, das passiert doch gerade. Jesus kann jeden Augenblick wiederkommen. Und diese Naherwartung prägte ihr Verhalten. Als sie merkten, dass Jesus nicht kam, die erste Generation der Christen war gestorben und auch die zweite und dritte, da ist diese Intensität dieser Naherwartung so langsam abgeebbt, weniger geworden. Jesus war immer noch nicht gekommen. Was viel mehr in den Fokus trat, war die Naherwartung des eigenen Todes, dass man sich dafür vorbereitet hat. Vorher hat man sich vielleicht mehr auf dieses große Ereignis vorbereitet. Jesus kann jeden Moment wiederkommen. Bin ich bereit, ihm zu begegnen? Und jetzt war so mehr diese Frage, bin ich bereit, bei Jesus zu sein, wenn ich hier sterbe auf dieser Erde? Kriege hörten auf, Politiker, die für den Antichristen gehalten worden sind, die traten von der Weltbühne ab. Katastrophen gingen wieder vorüber und so wiederholte sich das immer wieder. Mal war die Naherwartung stärker, mal weniger. Jesus hatte diese verschiedenen Zeichen vorhergesagt, doch niemand kann sagen, wann zu 100% diese Zeichen erfüllt werden. Und das gilt auch ein anderes Wort Jesu. Er sagte nämlich auch, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht, unerwartet. Beide Worte Jesu sind wahr. Glaubst du das? Petrus weiß hier etwas über die Zukunft und das veranlasst ihn, über das Verhalten in der Gegenwart zu schreiben. Lass uns diesen Text lesen, 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. 1. Petrus 4, 7 bis 11. Ich lese aus der Schlachter 2000. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus beginnt mit, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Und dann sagt er, was daraus folgen soll für das Verhalten. Das erste ist, so seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Stell dir vor, du bekommst heute Abend Besuch. Was für Fragen stellst du dir? Was soll ich kochen? Ist meine Wohnung in einem Zustand, der meinem Besuch würdig ist? Wird sich mein Besucher wohlfühlen bei mir? Aber vielleicht auch, was machen wir in der Zeit, wo er zu Besuch ist? Was werden wir machen? Worüber werden wir reden? All das sind vielleicht so Fragen, die uns beschäftigen. Es sind Fragen, die mich beschäftigen, wenn ich weiß, da kommt Besuch. Was man dann machen kann, ist es mit der Person abklären. Vielleicht anrufen, eine WhatsApp schreiben. Hier, gibt es irgendetwas, das du nicht verträgst? Allergien oder Unverträglichkeiten? Wie fühlst du dich? Willst du eher etwas Ruhiges machen oder sollen wir wandern gehen? All das interessiert mich, wenn ich weiß, da kommt Besuch. Macht ihr das auch so? Es gibt Fragen, die müssen geklärt werden. Stell dir vor, Jesus kommt heute Abend. Gibt es irgendwelche Fragen, die du Jesus stellen möchtest? Wie du dich vorbereiten kannst? Was Jesus von dir möchte? Du kannst vielleicht nicht mit ihm telefonieren oder ihm eine WhatsApp schreiben, aber du kannst mit ihm reden, das heißt beten. Frag ihn doch mal, was du tun kannst, bis er wirklich kommt. Frag ihn doch, was er möchte. Petrus weiß, dass es nicht immer so leicht ist mit dem Beten. Ich denke, wenn er diesen Satz schreibt, seid wachsam und nüchtern zum Gebet, ich vermute, dass er an eine Situation gedacht hat im Garten Gethsemane, als Jesus ihn darum gebeten hatte, in der schwersten Stunde seines Lebens mit ihm zu wachen und zu beten. Das hat Petrus gemacht. Er war einfach so müde, er ist eingeschlafen. Er konnte nicht beten. Er hatte glorreich versagt. Und daher ermahnt er dazu, zu Wachsamkeit, Besonnenheit, Nüchternheit. Beten ist nicht immer so leicht, wie man es sich wünscht oder wie es dargestellt wird. Oft sagt man ja, da hilft nur noch beten oder ich kann nichts anderes für dich tun, als zu beten. Oder das Mindeste, was wir tun können, ist beten. Also manchmal wird es so als das Einfachste der Welt dargestellt, aber es ist nicht immer das Einfachste. Es ist oft ein Kampf. Kampf gegen Müdigkeit, gegen Trägheit und Faulheit, gegen Ablenkung, gegen Geschäftigkeit, gegen einen vollen Terminkalender. Von daher soll meine erste Ermutigung für uns heute sein, seid besonnen und nüchtern zum Gebet. Vielleicht helfen dir feste Gebetszeiten, dass du bestimmte Zeiten, so wie Daniel, morgens, mittags, abends oder so, dir Termine blockierst und sagst, da möchte ich mit Gott beten, mit ihm reden. Vielleicht hilft dir ein Gebetsraum oder so eine Gebetsecke, die frei von Ablenkung ist. Vielleicht hilft dir ein Gebetspartner oder eine Gebetsgruppe, wo dich jemand wieder mal weckt, wenn du drohst einzuschlafen. Vielleicht helfen dir vorformulierte Gebete, wo du dich vielleicht selbst hinsetzt und bewusste Worte formulierst. Oder vielleicht helfen dir Gebete, die andere formuliert haben, für Zeiten, wo dir keine Worte einfallen. Das kann alles hilfreich sein. Ich möchte dich aber ermutigen, auch weiterzugehen. Das wirklich auch persönlich zu machen. Zu beten und dabei Jesus in den Alltag mit einzubeziehen. Bei dem, was du gerade tust, zu jeder Zeit, egal wer anwesend ist. Petrus hat erklärt, wie unsere Beziehung zu Jesus ausschauen soll, der bald kommen wird. Das Ende aller Zeiten ist ja nah. Das ist das, wie unsere Beziehung zu Jesus aussehen soll. Hat dieses Wissen um das Ende aller Dinge auch etwas mit unserem Verhalten untereinander zu tun? Petrus schreibt, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Petrus mag ja in seinem Brief aus dem Alten Testament zu zitieren. Und er macht es an dieser Stelle auch. Er denkt da an Sprüche 10, Vers 12. Da heißt es, Hass ruft Streit hervor, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Ein Tipp, den wir zu unserer Hochzeit bekommen haben, ist, legt nicht jedes Wort auf die Waagschale. Ich denke, das ist ein guter Tipp. Nicht alles so viel Wert beimessen. Ich denke nicht, dass es hier Petrus um so eine Schwamm-drüber-Mentalität geht. Ja, lass die Leute doch machen, was sie wollen. Mit Liebe decken wir alles zu. Ich denke, dass es hier vielmehr um diese Grundeinstellung in der Gemeinde unter den Geschwistern gehen soll. In den Sprüchen heißt es, Hass ruft Streit hervor. Ich denke, dass wo viel Streit und viel Unversöhnlichkeit herrschen, dass da der Hass regiert und nicht die Liebe. Im Kontrast dazu steht die Liebe. Dort wird Versöhnung und Vergebung angestrebt und gefunden. Ein Zitat von Grudem gefunden, der schreibt, wo die Liebe in einer Gemeinschaft von Christen reichlich vorhanden ist, werden viele kleine und sogar einige große Vergehen leicht übersehen und vergessen. Wo aber Liebe fehlt, wird jedes Wort mit Misstrauen betrachtet. Jede Handlung ist anfällig für Missverständnisse und Konflikte darüber, zur perversen Freude Satans. In einer Gemeinde, in der man vor allem innige Liebe untereinander hat, ist es, denke ich, nicht so dramatisch, wenn sich jemand auf meinen Stammplatz in der Gemeinde gesetzt hat. Ich denke auch, dass es nicht so schlimm ist, wenn mal ein Mikrofon pfeift. Ich denke, wenn innige Liebe in der Gemeinde herrscht, dann kann man das auch aushalten, wenn mal ein Baby schreit oder ein Kind auf sich aufmerksam macht. Und ich denke, man lässt sich auch nicht so schnell aus dem Gleichgewicht bringen, wenn die Predigt mal etwas länger dauert. Diese innige Liebe soll anhaltend sein, nicht nachlassen, nicht aufhören, einfach tief und herzlich sein. Diese Formulierungen finden wir in verschiedenen Bibelübersetzungen. Dass diese Liebe untereinander wirklich konkret werden kann, zeigt uns der nächste Vers. Vers 9 heißt es, seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Ich denke, Gastfreundschaft und Gastfreundschaft ist nicht das Gleiche. Es gibt da schon gewaltige Unterschiede. Jeder stellt sich vielleicht etwas anderes drunter vor. Und es gibt Kulturen, da hat es einen sehr viel höheren Wert als bei uns in unserer westlichen Welt. Ich kann mich noch erinnern, als ich noch Kind war, da konnte es schon mal vorkommen, dass so mitten in der Woche abends es plötzlich klingelt und da stand eine befreundete Familie aus dem Ort da. Und die waren einfach da zu Besuch. Und unangekündigt Was haben wir gemacht? Der Alltag wurde unterbrochen, die Abendroutine war dahin, man hat sich zusammengesetzt und Tee und Kekse zu sich genommen. Und dann waren die auch irgendwann wieder weg. Ich weiß gar nicht, ob das, wird es heutzutage noch gemacht, dass man so unangekündigt Besuch bekommt? Ich glaube, das ist immer weniger. Ich erinnere mich auch gerne an die Gastfreundschaft, die ich im Kongo erlebt hatte, als ich da mal einen Freiwilligendienst gemacht habe. Da kamen wir mal in ein armes Dorf, hungrig und müde. Da saßen wir in so einer Lehmhütte im Kreis auf Plastikstühlen und da kam die Frau des Hauses rein oder die Tochter und dann wurde Wasser rund gereicht, sodass man sich die Hände waschen konnte. Das gehörte dazu. Und nach ein paar langen Minuten wurde dann das Hühnchen oder die Ziege serviert, die wir beim Eintreffen noch vor der Hütte gesehen haben. Das war wichtig, das gehörte zur Gastfreundschaft dazu. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefes mahnt im 13. Kapitel zur Gastfreundschaft. Er heißt: Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch diese haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Der Abraham zum Beispiel, der hat ein ganzes Rind geschlachtet, um seine Gäste zu bewirten, ohne es vielleicht im ersten Moment zu merken, dass er da Engel zu Besuch hatte. In der Anfangszeit der Christenheit war es üblich, dass man Gastfreundschaft übte. Man nahm Missionare auf, die auf der Durchreise waren. Es gab diese Wanderprediger, die von Ort zu Ort gezogen sind, ohne festen Wohnsitz, deren Job war es, das Evangelium zu verkündigen. Und die waren auf die Hilfe angewiesen, dass sie irgendwo unterkommen, Nahrung bekommen, ein Bett, ein Dach über dem Kopf. Ich denke, dass Petrus auch es vorausgeahnt hat, dass so eine Gastfreundschaft auch überstrapaziert werden kann. Ja, vielleicht hat es diesen einen Mann gegeben, zu seiner Frau so heimlich geflüstert hat und gesagt hat: Wann zieht endlich der Paulus mal weiter? Oder bestimmt hat es den einen oder anderen Apostel gegeben, der laut geschnarcht hat, sodass man selbst nicht schlafen konnte. Vielleicht hatte der eine Gast immer großen Appetit und Durst, sodass der Hausherr vielleicht irgendwann das Gefühl hatte, der liegt mir wirklich auf der Tasche. Irgendwelche Ansprüche gehabt, irgendwelche Marotten. Und Petrus fordert dazu auf, gastfreundlich zu sein, und zwar wie? Ohne zu murren. Ohne irgendwie Hintergedanken zu haben, das mit einem schweren Herzen zu machen. Gerne gastfreundlich zu sein. Vielleicht fällt uns das leichter, gastfreundlich zu sein, wenn wir im Hinterkopf behalten, dass das Ende aller Dinge nahe herbeigekommen ist. Ich habe eine Übung für uns. Am Ende des Gottesdienstes können wir, oder während die gottesdienstliche Sammlung durchgeführt wird, können wir Zettel einsammeln, die auf euren Plätzen rumliegen. Ich habe rosa und grüne Zettel ausgeteilt und Stifte. Schreibt doch einfach mal, wenn ihr Zeit habt, während dem Gottesdienst oder auch am Ende des Gottesdienstes auf den roten Zettel, eure rosa Zettel, wenn ihr gerne zu Gast sein möchtet. Und auf den grünen, wenn ihr gerne mal Gastgeber sein möchtet. Wir sammeln das in verschiedenen Behältern, wir mischen das alles und lassen das Los entscheiden und gucken, wer wen in der nächsten Woche besuchen darf. Es soll euch nicht abschrecken, vielleicht, dass man das in der nächsten Woche macht. Aber ich hoffe, dass es im nächsten Monat, im September, irgendwie möglich ist. Ja, lasst es euch im Verlauf des Gottesdienstes durch den Kopf gehen. Also bevor ihr nach Hause geht, schaut, dass wir zwei Zettel ziehen und vielleicht finden wir so Matches, dass jemand, der gerne eingeladen werden möchte, gern zu jemandem kommt, der gerne jemanden einladen kann. Und das Ganze ohne Murren. Das heißt, Zettel werden nicht getauscht. In Vers 10 und 11, da geht es weiter. Wir können Gastfreundschaft üben, weil wir etwas haben, was wir weitergeben können. Ich denke nicht, dass es da unbedingt um das Essen geht oder ein Dach über dem Kopf oder ein Bett. Was wir haben, ist ja unterschiedlich. Der eine kann viel geben, weil ihm viel gegeben wurde. Der andere kann weniger geben, aber er ist auch dazu aufgefordert, mit dem, was er hat, gut umzugehen, es gut zu verwalten. Hansi hatte im April auch über diesen Text gepredigt und er hatte seinen Schwerpunkt auf diese Gaben gelegt, dass man das, was man bekommen hat, auch weitergeben kann und weitergeben soll. Petrus fordert uns auf, einander zu dienen mit dem, was wir bekommen haben. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Im ersten Johannesbrief heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und ich denke, wir können einander dienen, weil Gott uns zuerst gedient hat. Wir können einander beschenken, weil Gott uns beschenkt hat. Gottes Geschenke an seine Kinder sind mannigfaltig, ein altes deutsches Wort. Man könnte sagen vielfältig oder man könnte es auch mit bunt übersetzen. Petrus macht hier keine große Aufzählung, wie konkret wir das machen sollen. Worauf er sich aber konzentriert, sind zwei Dinge, das Reden und das Tun. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Noch einmal wird deutlich, dass das, was wir tun oder sagen können, letztendlich von Gott kommt. Dass Gott dahinter steckt. Es sollen die Aussprüche Gottes sein, die wir an unsere Geschwister weitergeben. Es soll alles aus der Kraft Gottes geschehen. Ich möchte nochmal den roten Faden durch diese Verse aufzeigen. Was uns motivieren soll oder kann, ist das Wissen, das Ende aller Dinge ist nahe beigekommen. Das soll unser Verhalten bestimmen. Es soll keine Angst sein. In erster Linie sollen wir zur Wachsamkeit und Nüchternheit im Gebet angehalten werden. Und diese Erwartung Jesu soll uns nicht mit Angst füllen, sondern mit dem Gegenteil, mit der Liebe. Die Liebe, die sich im Miteinander der gläubigen Geschwister zeigt. Ganz konkret zum Beispiel an der Gastfreundschaft. Wir sind alle Gäste auf der Erde. Und mit den Gaben, die Gott uns schenkt, können wir unseren Brüdern und Schwestern dienen und sie versorgen. Gott selbst ist es, der uns ausstattet, mit Worten, die aufbauen und mit Kraft für gute Taten. Warum das Ganze? Damit wir eine gute Chance haben, mit Jesus dabei zu sein bei der Entrückung, soll man deswegen die vielen guten Taten tun? Müssen wir gutes Karma sammeln, wie die Buddhisten? Oder müssen wir unser Konto mit guten Taten auffüllen, sodass unsere schlechten überwogen werden? Oder einfach, damit wir gut dastehen, damit wir unseren Namen unter all dem schreiben, was wir tun und sagen. Ich denke, das sei ferne. In der zweiten Hälfte, in Vers 11, macht Petrus deutlich, wozu das Ganze ist. Damit in allem Gott verherrlicht wird, durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Alles, was du redest, alles, was du tust, soll Gott die Ehre geben. Ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht. Zu jeder Zeit und in Ewigkeit. Für immer und ewig. Amen.